Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich starte jetzt die Predigt mit einem sehr erwartbaren Vers, weil er etwas ausdrückt, was eigentlich logisch ist für die Weihnachtszeit. Und zwar mit einem Vers aus Galater 4. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch, einfach so, ein ganz gewöhnliches menschliches Baby. Jetzt nicht irgendwie ein Gottkönig, auch kein Superheld, ja, so wie das im Marvel-Universum ist, wenn Thor und Loki und die anderen Göttergestalten da auftauchen. Nicht irgendwie besonders übermenschliche Fähigkeiten hatte er, kein Halbgott wie Herkules oder wie andere Göttererscheinungen in der griechischen oder römischen Mythologie, sondern einfach nur ein ganz normales Baby. Mensch, 100% Mensch. Und das feiern wir einfach so an Weihnachten, ganz selbstverständlich, als ob das ganz normal wäre, dass ein Gott Mensch wird. Gott wird Mensch. Was bedeutet das eigentlich? Was glauben wir da eigentlich? Was glauben wir da eigentlich? Wie menschlich ist Gott? Wie menschlich war Jesus? Lass uns mal einen Moment Zeit nehmen, kurz vor Weihnachten, 2 Tage vor Heiligabend, um uns diese Frage zu stellen. Und ich nehme euch mit auf eine Reise hin zu dem Herzen von Weihnachten, zu dem Herzen dessen, was die Weihnachtsbotschaft eigentlich aussagt, warum Gott Mensch wurde. Und wir nehmen so eine Vogelperspektive ein. Na klar, wir sind ja alle Menschen, deswegen weiß jeder, was ein Mensch ist. 2 Arme, Beine, Nase und so weiter, klar. Aber was macht uns Menschen aus? Nehmen wir mal eine Vogelperspektive, schauen wir mal von oben drauf. Wie lebt der? Was macht er so, der Mensch? Was macht ihn aus? Da gehen wir auf Entdeckungsreise, zumindest in eine bestimmte Richtung. Und zwar in eine Richtung, die uns der Galaterbrief vorgibt, im Kapitel 4, die Verse 3-7, da schauen wir mal in die Bibel rein, weil wir handhaben das hier in unserer Gemeinde ja so, dass wenn wir was über Gott wissen wollen oder über das, wie er über Menschen denkt, dass wir in die Bibel reinschauen, weil das sein Wort ist. Und so machen wir das auch heute, Galater Kapitel 4, Verse 3-7. Genauso war es auch bei uns. Als wir unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn oder eine Tochter. Wenn du aber ein Kind bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Gott wird Mensch in Jesus, lesen wir da. Was heißt es, menschlich zu sein? Diese Frage, die kann man ja ganz vielfältig beantworten. Und wir schauen uns aber auf den Bezug, den uns dieser Text gibt, dass Jesus in eine Welt gekommen ist, die nicht so toll war. Ja, irgendwas stört da Paulus in diesem Vers 3. Wenn wir an anderen Stellen der Bibel schauen, dann erfahren wir da noch mehr darüber, dass in dieser Welt nicht alles in Ordnung ist, mit dem Menschen nicht alles in Ordnung ist. Ist es so, dass mit dem Menschen nicht alles in Ordnung ist? Dass er ein Sklave ist, so sagt es der Vers 3, haben wir da gelesen, dass der Mensch Sklave selber seiner eigenen Vorstellungen ist, seines Egos, dessen, wie andere Menschen leben, und dann klingt man sich damit ein und wird Sklave davon. Ist es so? Ist es so, dass mit dem Menschen etwas nicht in Ordnung ist? Wenn man Beispiele finden möchte, dann findet man sehr, sehr schnell Beispiele. Ne? Wir schlagen einfach die Zeitung auf, wir schauen Nachrichten und dann lesen wir zurzeit gerade sehr viel über das, was Freitag passiert ist, was uns alle erschüttert hat, dass da in Magdeburg einer mit dem Auto auf dem Weihnachtsmarkt da in Menschenmengen hinein gerast ist. Und das Ergebnis ist 5 Tote, 200 Verletzte. Und dann können wir jetzt schon fragen bei dem Thema, ist das menschlich? Oder ist das unmenschlich? Ist das menschlich oder ist das unmenschlich, wenn sowas passiert? Natürlich neigen wir dazu zu sagen, das ist unmenschlich, eine unmenschliche Tat. Ja, das ist ja auch so der Begriff, das gibt die deutsche Sprache her. Wenn jemand irgendwas ganz Schlimmes tut, ein großes Verbrechen begeht, dann ist das unmenschlich. Unmenschlich, sagen wir dann. Aber ist es wirklich so, dass das unmenschlich ist? Wäre doch schön, oder? Das wäre doch schön, wenn Schreckliches nicht menschlich wäre. Das wäre super schön. Wenn das nicht zu Menschen dazugehören würde. Das wäre schön für viele russische und ukrainische Soldaten und Kriegsopfer zurzeit, weil wenn das Schreckliche nicht menschlich wäre, dann würde es denen alle gut gehen und es gäbe den Krieg gar nicht. Es wäre schön für palästinensische und israelische Bürger im Gazastreifen, weil wenn das Schreckliche nicht menschlich wäre, dann würde das all denen gut gehen und die würden in Frieden miteinander leben. Es wäre schön für durch kriegerische Auseinandersetzungen und bewaffnete Konflikte leidende Menschen in Syrien, in Afghanistan, in Kolumbien, in Indien, in Myanmar, im Irak, in Nigeria, in Somalia, in Mali und so weiter und so fort. Überall da gibt es diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Und wenn Menschliches nicht schrecklich wäre, dann gäbe es die alle gar nicht. Schön wär's. Wenn das Schreckliche nicht menschlich wäre, dann wäre das schön für billige Arbeitskräfte, die ausgebeutet werden, weil dann würden sie normal bezahlt werden, es würde gut mit ihnen umgegangen werden. Das wäre schön für Betroffene von körperlicher oder psychischer, häuslicher Gewalt, was zunimmt weltweit, aber auch in Deutschland, Jahr für Jahr. Wenn das Schreckliche nicht menschlich wäre, dann wäre das schön für die Menschen, die betrogen wurden, die finanziell ausgebeutet wurden, die Dummen waren, weil sie ehrlich waren, die gemobbt wurden, die missbraucht wurden, vielleicht schon als Kind. Wenn das Schreckliche nicht menschlich wäre, dann wäre das schön für die als Kinder Vernachlässigten, die unter dem gesellschaftlichen Druck Gebrochenen, die unter dem Egoismus von anderen Menschen Leidenden. Das wäre schön. Das wäre schön, wenn das Schreckliche nicht menschlich wäre. Man könnte endlos weitermachen. Fallen an viele Beispiele ein, wenn man erstmal auf dem Trichter ist. Oft wird das Schreckliche von Menschen verübt, von denen wir gar nicht denken, dass die das verüben würden. Menschen, die man als normal, als Bürgerliche kennt. Ja, der Magdeburg-Fahrer da, der war Arzt. Hätte man nicht so unbedingt gedacht, dass der das macht. Das Gefängnis ist voll von normalen Menschen, total verrückt. Von normalen Menschen. Und immer wenn sowas passiert, dann gibt es so einen Reflex in uns und auch in den Medien. Dieser Reflex, das kann doch nicht menschlich sein. Ja, das muss was ganz Besonderes sein. Dieser Mensch, der sowas getan hat, der muss auf eine ganz besondere Art und Weise irgendwie besonders und abgefahren sein, weil sonst würde sowas nicht tun, oder? Damit identifizieren wir uns nicht als Menschen. Wir müssen das framen. Wir brauchen ein Erklärungsmuster dafür, warum jemand sowas macht. Wir brauchen einen ausländerfeindlichen oder einen nationalsozialistischen oder einen islamistisch-terroristischen oder einen durch psychische Störung verursachten oder von Gier getriebenen oder durch Gewaltfilme und Spiele verursachten Grund. Wir brauchen irgendwie einen Grund, wir brauchen ein Framing dafür. Dann machen sich Journalisten auf den Weg und rufen Leute an, die die Leute kennen und dann gucken sie, wie sie das framen können, dass sie sagen können, okay, zum Glück. Er war Nazi. Wir sind nicht alle so. Puh. Krass, oder? Ja, so ist das, so läuft das in uns. Wir haben was dagegen, dass wir sagen, das gehört zum Menschlichen dazu. Auf der einen Seite haben wir was dagegen, auf der anderen Seite können wir gar nichts anderes sagen, weil das ja keine Ausnahmeerscheinungen sind. Ist nicht so, dass es plötzliches Phänomen wäre, das in diesem Jahr halt auftritt und sonst ist allemal alles gut. Auch kein Phänomen, das erst in den letzten 20, 30 Jahren aufgetreten ist oder in den letzten 50 oder 100, sondern wenn man ein bisschen geschichtliches Interesse hat und sich auskennt, dann weiß man, seit es Aufzeichnungen gibt über das, was Menschen machen, tun Menschen schreckliche Dinge. Schrecklichkeit des Menschen ist kein religionsgebundenes oder ethnisch gebundenes oder temporäres Phänomen. Die Schrecklichkeit findet im Menschen immer irgendein Ventil. In jeder Kultur, in jeder sozialen Schicht. Vielleicht andere Ventile, andere Wege, aber es findet immer ein Ventil. Wir verursachen Leid. Im großen weltpolitischen Stil bei großen, spektakulären Verbrechen, aber genauso im kleinen, alltäglichen, in Schulen, auf Arbeitsplätzen, in Familien, in Beziehungen. Sogar in einem Umfeld wie der FEG Lörrach oder wie in einer ganz normalen Familie, wo man eigentlich das Gute füreinander will, wo man eigentlich in Liebe miteinander umgehen will, aber trotzdem passiert Verletzung. Paulus sagt hier und auch in anderen Versen in der Bibel, wir sind Sklaven des Unguten. Nicht, dass jemand von vornherein sagt, ich will auf jeden Fall böse werden, aber wir haben irgendwas in uns drin, einen Egoismus, wir wollen, dass es uns gut geht. Und dann nehmen wir manchmal nicht so Rücksicht, wie wir es sollten. Und das Schreckliche gehört zu Menschen. Das ist einer der spannendsten philosophischen Fragen schon der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende, ist diese Frage, woher kommt das Böse überhaupt im Menschen? Wieso schafft der Mensch das nicht, das irgendwie abzustellen einfach? Nach all den Jahrhunderten, all den Jahrtausenden, so viele Kriege und kein Krieg hat irgendwas Positives hervorgebracht. Immer Leid. Und wir kriegen es nicht gebacken. Und Gott wurde Mensch. Was heißt das jetzt? Wurde Gott auch so menschlich? Unmenschlich menschlich? Galater 4, Vers 4 sagt, Jesus wurde Mensch, der dem Gesetz unterstellt war. Das muss ich mal erklären. Weil es gibt so ein Missverständnis in Bezug auf den christlichen Glauben. Weil Gebote kommen in der Bibel häufig vor. Ne? Im Alten Testament, vor allem ab dem zweiten Buch Mose, da fängt das so richtig an mit den Gesetzen und mit den Geboten. Und dann immer wieder, auch im Neuen Testament, immer wieder werden wir aufgefordert, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Dinge zu lassen. Und weil das immer wieder vorkommt in der Bibel, gibt es dieses Missverständnis, dass Menschen denken, das ist so der Kern des christlichen Glaubens. Dass man weiß, wie man leben soll, dass es Gebote gibt und daran hält man sich und dann ist man eben ein besserer Mensch oder versucht das zu werden und man versucht irgendwie gut zu sein und darum geht es im Wesentlichen im christlichen Glauben. Aber das ist ein Missverständnis, das stimmt so gar nicht. Wenn wir die Bibel genau lesen, dann merken wir, dass diese Gebote, diese Gesetze eigentlich nur eine Krücke sind. Sie sind nicht das Wesen des christlichen Glaubens, sondern sie sind eigentlich nur eine Krücke. Als Gott den Menschen im Paradies gemacht hatte, da legte er das in den Menschen hinein, dieses Gute, dass er weiß, was gut ist. Und es gab im Paradies noch keine Gesetzestafeln und keine Gebrauchsanweisungen für den Menschen, wie man lebt. Und Gott hat da nicht gesagt, hier, ich habe euch ein 1000 Seiten Manual und da sind alle Gesetze und wenn ihr so lebt, ist gut. Nee, Adam und Eva wussten, was gut ist. Sie waren eng mit Gott verbunden, sie liebten einander, liebten die Umwelt. Sie wussten, was gut ist. Es gab nur ein einziges Gebot, das könnte man vielleicht sagen, das mit dem Baum, ne? Dass man davon nicht isst. Die eine Frucht, kennt ihr diese Geschichte. Aber sonst wusste Adam und Eva, die wussten einfach, was gut ist. Sie waren überzeugt davon, dass das gut ist. Sie haben das gut erlebt und sie brauchten keine Gebote und keine Gesetze. Und dann durch den Sündenfall, da ging das aber verloren. Plötzlich war das wichtiger, was mir selber gut tut, als das, was dem anderen gut tut. Und das ist immer der Anfang von jedem Schlimmen, das passiert. Wenn ich mein eigenes Wohl über das Wohl von anderen stelle, dann ist das Potenzial da. Wir lesen in den ersten Kapiteln der Bibel, wie alles immer schlimmer wurde, wie der Mensch eben nicht mehr wusste, wie man gut lebt oder wie er das auch nicht mehr so für sich so priorisierte, dass er sagt, ja, vielleicht weiß ich, dass das falsch ist, jemand umzubringen, aber da erreiche ich das und das und dann mache ich das. Es ist falsch, jemanden zu belügen, aber das ist einfacher, dann bin ich vielleicht nicht mehr schuldig und dann mache ich das einfach. Oder dann erreiche ich bestimmte Dinge und dann mache ich das einfach. Und so fing das an. Und es war aber nie im Kern, ging es um die Gebote bis dahin. Die Gebote wurden erst dann eingesetzt, als wir es selber nicht mehr gebacken bekommen haben. Wir wussten nicht mehr, wie gutes Handeln aussieht und deswegen
gab uns Gott die Gebote. Aber es war nicht der Kern, um was es bei uns um Menschsein geht. Und deshalb kann Jesus sagen, alle Gebote sind in dem einen erfüllt, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Wenn wir das machen, dann handeln wir gut, weil wir den Nächsten und Gott lieben. Dann ist das Gute in uns drin. Das Gesetz ist ein Fluch geworden, wenn wir nur aus Druck, nur aus dem Anspruch, der an uns gestellt wird, handeln. Denn wir können dann nie genug sein. Nie gut genug. Im gleichen Brief, in dem auch unser Predigtext steht, da steht in der Bibel im Galater 3, Vers 10, diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Dieser Fluch, der lastet auf uns allen. Wir machen nicht mehr automatisch das Gute. Wir sehen auch in dieser Welt nicht, wie andere Menschen automatisch das Gute machen. Wir leben oft nach dem Prinzip, ja, was mir gut tut, das ist gut. Und wenn es dem anderen nicht zu schlecht geht, dann mache ich das einfach. Und wir leben unter diesem Fluch, dass wir nicht das Gute leben in unserem Umfeld, nicht immer. Und Jesus wird Mensch und stellt sich diesem Fluch. Er wird ein echter Mensch, in aller Schwäche, mit aller Versuchung, in demselben Umfeld, in dem wir anderen Menschen auch leben. Und er stellt sich diesem Fluch. Er wird ein hilfloses Baby, er erfährt Hunger, Durst, er erfährt das Gefühl der Heimatlosigkeit. Als er 2, 3 Jahre war, muss er fliehen nach Ägypten und dann geht es wieder nach Nazareth. Er weiß, wie sich das anfühlt. Er weiß, wie sich das anfühlt, nicht dazuzugehören, anders zu sein. Er verliert seinen Vater, nicht seinen leiblichen Vater, aber seinen Stiefvater, den Josef, seine Bezugsperson. Der stirbt, die meisten glauben, als er so im jugendlichen Alter war, stirbt relativ früh dieser Josef. Der die Bezugsperson war, der ihm alles beigebracht hat, das Handwerk, das er gelernt hat, ja, Zimmermann, Bauhandwerker, hat er gelernt von seinem Vater. Mit ihm hat er zusammengearbeitet, täglich, um das Geld reinzubekommen, die Familie zu versorgen. Und dann ist er weg und er stirbt und Jesus spürte die Trauer und die Einsamkeit. Jesus kennt alles, er kennt den Hunger, er kennt das Leid der Menschen, das Leid der Menschen, die von Römern unterdrückt werden, um ihn herum leben. In den Gesprächen, die er führt, da kennt er dieses Leid. Das Leid der Menschen, die am Rande der Gesellschaft lebten, die ein Opfer von Egoismus anderer wurden. Er erlebte das alles hautnah. Den ganzen Fluch des Gesetzes, die Abgründe der Menschlichkeit. Letztlich erlebt er den Schmerz der Schläge, der Peitschenhiebe, der Dornen, die auf seinen Kopf, in seine Kopfhaut hineindrücken, die sich hineinbohren. Er spürt den Schmerz der Nägel, die in seine Hände und Füße geschlagen werden, der Atemnot, als er am Kreuz hängt und jämmerlich erstickt und verblutet. Er hat sich voll unter die Schrecklichkeit der Menschen und das Gesetz gestellt und es erlitten, ohne selbst sündig zu werden. Und Paulus schreibt in Galater 3, Vers 13, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl, also am Kreuz, endet. Gott steht nicht unter dem Fluch an sich. Gott steht nicht unter dem Fluch des Gesetzes. Er muss nichts tun. Er muss überhaupt nichts tun. Und er muss das Gesetz auch nicht einhalten. Er muss sich an nichts halten, weil er vollkommen ist. Und das Gute und sein Willen und sein Handeln, die sind eins. Das ist eins. Deswegen braucht er das Gesetz nicht. Überall da, wo mein Wollen und mein Handeln gut ist, brauche ich kein Gesetz. Weil er vollkommen ist, braucht er das nicht. Aber um uns zu erlösen, war ein Menschsein notwendig deshalb. Er wurde ein Mensch und wurde ein Mensch, wie er eigentlich gedacht war. Der bekannte Theologe und Ethiker Dietrich Bonhoeffer, der schreibt in seiner Ethik über das Menschwerden Jesu mal Folgendes, was ich sehr bemerkenswert fand und dass ich euch deshalb mitgebracht habe. Er schreibt, Gott wird Mensch, wirklicher Mensch, während wir uns bemühen, über unser Menschsein hinauszuwachsen, den Menschen hinter uns zu lassen, also damit ist der schlechte Mensch gemeint, der das Schlechte und Egoistische will, also den Menschen hinter uns zu lassen, wird Gott Mensch und wir müssen erkennen, dass Gott will, dass auch wir Menschen, wirkliche Menschen, also so wie es gedacht war, wie wir als Menschen gedacht waren, dass wir wirkliche Menschen sein. Gott wird Mensch. Dieser Satz ruht auf einem unendlich viel tieferen, in seinem Sinn undurchdringlicheren, nämlich, dass Gott in der Empfängnis und Geburt Jesu Christi die Menschheit leibhaftig angenommen hat. Gott überhebt seine Liebe zu den Menschen jedes Vorwurfs der Unechtheit und des Zweifels und der Ungewissheit, indem er selbst in das Leben der Menschen eingeht und als Mensch, indem er Natur, Wesen, Schuld und Leiden des Menschen leibhaftig auf sich nimmt und trägt. Indem er Natur, Wesen, Schuld und Leiden des Menschen leibhaftig auf sich nimmt und trägt. Es ist das absolute Maximum, dessen, was man tun kann, wenn man einen Menschen in Not sieht, dass man nicht nur Tipps gibt und ihm zeigt, wie man aus der Not wieder rauskommt und Erwartungen formuliert, sondern dass man mitlebt und mitleidet, wie er oder wie sie leidet. Dass man mit dieser Person mitlebt, so wird wie sie. Wir können viel Schönes auf dieser Welt erleben, aber auch viel Schlimmes und Schweres. Und so könnte manchmal der Eindruck entstehen, in unserer Beziehung zu Gott oder in dem, wie wir Gott verstehen, dass das Gott egal wäre, dass es uns nicht gut geht. Sein Schweigen ist manchmal unerträglich. Ausbleibende Wunder sind manchmal nicht zu verstehen. Was Menschen sich gegenseitig antun, ist zum Kotzen. Wie man sich selbst manchmal seiner Machtlosigkeit und Schwäche ausgeliefert fühlt, das ist zum Schreien. Und deswegen ist das Menschwerden Gottes auch so unglaublich großartig und wichtig. So wichtig, dass wir Christen das jedes Jahr an Weihnachten feiern. Das ist das größte Fest von uns Christen. Weil Gott eben nicht nur Tipps gibt und Gesetze und Gebote und Anforderungen, wie wir bessere Menschen werden können, wie wir das besser auf die Kette kriegen miteinander. Nein, weil er weiß, dass die Ursache viel schlimmer ist. Wir können gar nicht gut werden aus eigener Kraft. Die Geschichte zeigt das seit Jahrtausenden. Und er gibt deswegen nicht nur Tipps und Gebote und Gesetze und Anforderungen, sondern er gibt sich hinein in den Schmutz dieser Welt. Bildlich gesprochen steht er neben uns. Er steht neben dir, bildlich gesprochen. Steht er neben dir. Du leidest unter dem, was dir andere antun. Jesus sagt, das habe ich auch. Du fühlst dich ihnen ausgeliefert. Jesus sagt, das war ich auch. Du leidest unter deiner Vergangenheit, darunter, was dir angetan wurde. Jesus sagt, ich auch. Ich bin der, der am ungerechtesten behandelt wurde, der am meisten missbraucht wurde. Ich kenne das. Du leidest an Trauer. Das habe ich auch, sagt er. Du leidest unter Einsamkeit und Verlassenheit. Ich war im Garten Gethsemane, sagt er. Ich war der verlassenste Mensch, den es gab. Von Freunden verlassen, die sind eingeschlafen, von Gott verlassen. Blut und Tränen geschwitzt. Ich war es auch. Du leidest unter deiner Sünde und unter deiner Schwachheit. Oh, sagt Jesus, ich auch. Ich habe sie getragen für dich, die der ganzen Welt. Ich habe dafür geblutet. Versteht ihr, Jesus sagt, ich bin bei dir, ich bin neben dir. Ich bin nicht der, der fordert nur, dass du ein besserer Mensch wirst, sondern ich bin der, der mit dir leidet, der neben dir steht im Schmutz der Welt, im Schmutz dessen, was dir andere angetan haben und im Schmutz dessen, was du selber anderen antust. Ich stehe neben dir. Ich bin bei dir, weil ich dich liebe. Sagt er. Weißt du, was das beste Mittel gegen die Schrecklichkeit des Menschen ist? Das beste Mittel gegen die Schrecklichkeit des Menschen ist nicht das Gesetz, ist nicht der Druck, ist nicht die Strafe, die man bekommt, wenn man irgendwie was falsch macht, sondern Liebe. Liebe. Einfach Liebe. Und so ist der Grund der Menschwerdung Jesu nicht der, dass wir alle brave Menschen werden, ja, damit wir alle irgendwie das Leben besser auf die Kette kriegen, sondern vielmehr, dass wir Söhne und Töchter Gottes werden, die durch die Kraft des Heiligen Geistes Abba, also Papa, zu dem lebendigen Gott sagen können. Das lesen wir in unserem Predigtext. Ich lese den nochmal kurz vor. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn oder eine Tochter. Wenn du aber ein Kind bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Liebe. Nicht Gesetz, sondern Beziehung. Wie ein Vater zum Sohn oder zur Tochter. Gott wurde Mensch, nicht um zu sagen, was du tun sollst, sondern um dir zu zeigen, wer du sein darfst, sein Kind. Ich wiederhole den Satz nochmal, ich finde den nämlich sehr bemerkenswert. Gott wurde Mensch, nicht um zu sagen, was du tun sollst, sondern um dir zu zeigen, wer du sein darfst, sein Kind. Darum geht es beim christlichen Glauben. Komm nach Hause, sagt er. Komm mit mir mit. Jesus wird Mensch. Er wird 100% Mensch. Er sagt nicht nur, komm doch her, wenn du ewiges Leben willst, sondern er sagt, ich bin dein Bruder. Lass uns gemeinsam gehen. Verstehst du, das ist ein Unterschied. Ich bin dein Bruder. Lass uns gemeinsam gehen. Jesus lebt uns Menschsein vor. Er zeigt uns, dass das möglich ist. So zu leben, wie es gut ist. Aber nicht nur das, er lebt durch seinen Geist auch in uns. Er schenkt uns diese Identität, Sohn oder Tochter des lebendigen Gottes zu sein. Wenn wir Jesu Leben angucken, ne, so die Selbstlosigkeit, die darüber kommt, diese Liebe, dieses Gute, diese Gnade, dieses Leiden um anderer Willen, dieses Leben auf die Ewigkeit hin, diesen Sieg im Kampf gegen die Sünde, dann denken wir oft, das ist selbstverständlich, das war ja Jesus, das war ja auch Gott, oder? Wir sagen, schließlich ist er der Sohn Gottes, ist ja klar. Aber weißt du, das bist du jetzt halt auch. Wenn du an Jesus glaubst, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und deshalb sollte das für uns auch so selbstverständlich sein, dass wir so leben. Nicht, weil wir es müssen, nicht, weil es ein Gesetz gibt, sondern weil wir Mensch sind auf eine Art und Weise, wie Jesus Mensch war. In dieser Beziehung zu Gott als Söhne und Töchter Gottes. So sollten wir das leben. Lass uns da gemeinsam hineinwachsen in der Kraft des Heiligen Geistes, jeden Morgen neu. Weil wir können das. Wir können das. Und warum können wir das? Weil Jesus wirklich Mensch wurde, weil er es uns gezeigt hat und weil er in uns lebt. Jesus wurde Mensch, er identifiziert sich 100% mit uns. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, ob du das lebst, ob du das auf dem Schirm hast, dass du dazu bestimmt bist, Sohn und Tochter Gottes zu sein. Dass dein Christsein nicht nur was ist, was man halt so mitnimmt, man glaubt, und dann wird man irgendwann mal gerettet und hat noch ein paar gesunde Regeln und man geht sonntags in Gottesdienst und so und hat ein bisschen Gemeinschaft, das auch toll ist. Sondern dass es darum geht, seine Identität als Sohn und Tochter Gottes auszuleben. Und du kannst das. Du kannst so leben. Auf Gott ausgerichtet. Indem du Gutes für andere Menschen bist. Wie Jesus es war. Ausgerichtet auf das ewige Leben. Wo wir in Perfektion und in Vollkommenheit das Leben leben können. Jesus wurde Mensch, er identifiziert sich 100% mit uns, sodass wir nicht in unserer Suppe bleiben müssen. Unsere Suppe der Sünde, der Schuld. Vielleicht kämpfst du mit Sünde und Schuld schon so lang und du hast dich einfach dran gewöhnt, weil du hast es versucht, es zu machen. Du hast versucht, im Anspruch Gottes irgendwie gerecht zu werden, aber du hast es einfach nicht geschafft. Und dann lebst du weiter in der Suppe. Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Wir dürfen lernen, Sohn und Tochter Gottes zu sein und so zu leben. Da hineinzuwachsen durch die Kraft des Heiligen Geistes und die Kraft Jesu, der in uns lebt. Gib dich nicht damit zufrieden, zu einem lauen Christsein. Jesus wurde Mensch. Er wurde 100% Mensch und zeigte uns, wie wir unser Menschsein leben können, damit wir ganze Sachen machen können mit ihm. Und es führt uns in Anbetung dieses großen Gottes, der das so wunderbar gemacht hat, der klein geworden ist für dich, Mensch geworden ist für dich, gelitten hat für dich, den Schmutz der Welt auf sich genommen hat, damit du und ich, damit wir leben können. Es führt uns in Anbetung und wir wollen das mit der Band jetzt tun und ich bitte die Band nach vorne zu kommen und während sie nach vorne kommt, beten wir und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater, wir stehen hier vor dir, du großer Gott, und wir staunen darüber, dass du all in gegangen bist, dass du Mensch geworden bist, obwohl du es gar nicht nötig gehabt hättest. Und du hast diesen ganzen Schmutz dieser Welt erlebt, ungeschönt und hast den Schmutz und die Sünde und die Schuld der Menschen gesehen und auf dich genommen und am Kreuz dafür gelitten, dass wir als deine Kinder gut leben können, in unsere Identität hineinwachsen können. Und ich bete, dass du uns dabei hilfst. Jesus, du siehst da, wo wir Kompromisse eingegangen sind, wo wir das Christsein so als kleines Zubrot uns vorgestellt haben oder zumindest so leben und eigentlich ganz andere Ziele haben. Und ich bete, dass du uns wieder neu berührst, uns wieder erneuerst, ausrichtest auf dich, dass wir nicht Teil des Egoismus werden in dieser Welt, sondern Teil werden deines Rettungsplans mit dieser Welt. Teil des Guten, das du tun willst in dieser Welt. Menschen werden, wie du es uns vorgelebt hast. Dir zur Ehre. Amen. Dann habe ich jetzt noch den Segen Gottes für uns und bitte steht doch dazu auf. Es ist ein Segen aus 2. Thessalonicher 2. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. So segne und behüte dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.